Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium. Es sind eine Begegnung Jesu mit zwei Menschen, die Begegnung zweier verschiedener Menschen mit Jesus. Und ich bin sicher, auch wir, die wir uns in diesen Menschen wiederfinden können, werden darin auch eine Begegnung mit Jesus heute Morgen haben können. Ein Pharisäer, Lukas 7, ab Vers 36, ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und sie legten sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die für ihr ausschweifendes Leben bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie von hinten an Jesus heran und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm mit ihren Haaren die Füße ab, küsste sie und goss das Öl über sie aus. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine Frau das ist, von der er sich anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Prostituierte ist. Da sprach Jesus ihn an: Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte: Lehrer, bitte sprich. Jesus begann: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird wohl dankbarer sein? Simon antwortete: Ich nehme an, der Mann, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagt Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mir die Füße mit kostbarem Öl übergossen. Darum versichere ich dir, ihre große Schuld ist vergeben worden. Das zeigt sich an der Liebe, die sie mir erwiesen hat. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch nur wenig. Dann sagte Jesus zu der Frau: Deine Schuld ist dir vergeben. Und die anderen Gäste fragten einander: Was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau: Dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht im Urlaub im Orient war. War das jemand? Zwei unter uns, ja, sind doch weit herumgekommen. Und nun gibt es ja sogar heute noch diese Gewohnheit, so zu essen. Damit wir uns ein bisschen da einfühlen können, müssen wir uns das so vorstellen, wie vielleicht in unserem Wohnzimmer, diese niedrigen Wohnzimmertische, nicht die hohen Esstische in unserer Küche oder in der Diele. Und dann sitzen wir auch nicht auf Stühlen am Tisch, sondern wir liegen tatsächlich etwas angelehnt vielleicht an Kissen, aber doch fast liegend ist man. Die Füße sind daher so auf dieser Couch oder auf dieser Chaiselongue hochgelegt. Das zu dem äußeren Rahmen, in dem wir uns hier befinden. Es ist auch nicht außergewöhnlich, dass die Frau so da hereinkommen konnte, denn es gab in den Häusern öffentliche Räume, da konnte man dann schon einmal hereingehen, und es gab die privaten Räume. Wenn es auch sehr auffallend ist, mit was für einer Zärtlichkeit und Hingabe diese Frau sich Jesu gegenüber verhält, wollen wir uns doch erst einmal fragen, wie es zur Einladung Jesu in das Haus des Pharisäers Simon gekommen ist. Das Kapitel vor unserem Predigtabschnitt, das Kapitel 7 im Lukas-Evangelium, schildert Jesus, wie er in Kapernaum ist, am See Genezareth. Dann zieht er durch Nein, er zieht durch Städte, Dörfer des Landes. Johannes der Täufer lebt noch und schickt seine Boten mit der Anfrage, ob er der sei, der kommen soll. Der Verheißene, der Messias, der das Friedensreich, der die Heilszeit für Israel anbrechen lässt. Es folgt dann eine längere Rede über Johannes den Täufer und unmittelbar danach wird von dieser Einladung des Pharisäers Simon in sein Haus berichtet. Danach setzt Jesus seinen Weg wieder durch Städte und Dörfer fort. Schon im 4. Kapitel im Lukas-Evangelium wird uns von einer Gewohnheit Jesu berichtet, die wir uns vielleicht auch vergegenwärtigen sollen, um diese Einladung zu verstehen. Jesus ist sehr oft, es heißt bei Lukas nach seiner Gewohnheit, in die Synagogen gegangen und hat gelehrt. Er hat genauso wie andere Juden das durften, zu den Heiligen Schriften gegriffen und hat Kommentare dazu abgegeben, hat ausgelegt. Und auch da konnte Öffentlichkeit zum Teil dabei sein. Es könnte sein, dass der Pharisäer Simon Jesus bei so einer Gelegenheit gehört hat und erstaunt war über seine Art der Predigt und der Auslegung. Da muss er ihn gehört haben und es muss ihn gepackt haben. Und er wird sich vielleicht auch gefragt haben, wie Johannes der Täufer in großer Anfechtung schon im Gefängnis, kurz bevor er enthauptet wurde, ist er vielleicht wirklich dieser Verheißene? Ist er vielleicht doch nur ein Prophet oder ist er der Messias, mit dem die Heilszeit beginnt? Die Frau, die wir hier erleben, hat ihn auch gehört. Aber während der Pharisäer Simon die Worte Jesu zwar nachdenkenswert fand und sich vielleicht, ich versuche mich in ihn hineinzuversetzen, eine interessante theologische Diskussion mit ihm erwartete und ihn da auch ein bisschen auf den Prüfstein setzen wollte, als er ihn einlädt, ob er denn nun etwas rauskriegt von seinen Fragen. Auf jeden Fall muss es interessant gewesen sein, mal Jesus so bei sich zu Gast zu haben. Es kann auch interessant gewesen sein, vielleicht mit ihm mal über Sündenvergebung zu diskutieren. Das kann ja nur Gott Sünden vergeben. Muss diese Frau Jesus ganz anders aufgefasst haben? Sie, die wirklich wusste, dass sie Vergebung nötig hat, hat zugegriffen. Sie hat Jesus angenommen. Sie hat ihn in der Tiefe schon verstanden als den, der diese Heilszeit wirklich bringt und das Grundproblem der Distanz zwischen Gott und uns löst. Und dieser Zustand einer freudigen Erschütterung sozusagen, einer Erkenntnis, die sie bis ins Tiefste berührt hat, die auch ihre Gefühle in Gang gesetzt hat, nicht nur ihren Kopf, die hat sie dann ihn suchen lassen. Wo ist er jetzt? Wie kann ich ihm zeigen, was ich für ihn empfinde? Ich muss es ihm zeigen. Ich kann es nicht mehr für mich behalten. Die Frau kann nicht anders. Sie ist von Schuld befreit worden. Sie muss ihn, dessen Wort sie von aller Schuld befreite, aufsuchen. Und das Haus, in das er ging, es wird nicht schwer zu finden gewesen sein. Es wird im Gespräch gewesen sein, wo Jesus sich aufgehalten hat. Sie will ihm danken. Sie will nicht mit ihm diskutieren. Sie will ihn auch nicht prüfen. Sie hat schon erkannt. Sie will nichts auch von ihm erbitten oder erflehen. Sie will ihn auch nicht um Beweise bitten, wie viele Pharisäer das getan haben, ein Zeichen. Sie will ihm danken. Und sie tut es ehrfurchtsvoll. Ich denke mal, vor einem Lebensretter kann man schon mal auf die Füße fallen und auch seine Füße umfassen. Das ist üblich. Ihr aber strömen dabei noch die Tränen aus den Augen und gegen alle Sitte legt sie das Kopftuch um ihre Haare, erlöst sie das Kopftuch, um die Tränen wegzuwischen, die ganz ungewollt seine Füße überströmten und sie benetzten. Wer ist sie? Von Pharisäer Simon erfahren wir, es ist Simon. Wer sie ist, wissen wir nicht. Ein paar Verse weiter, wenn Sie lesen, taucht Maria Magdalena auf, aber wir wissen nicht, ob sie es ist. Es kann auch eine andere Frau hier gewesen sein. Auf jeden Fall bleibt sie eine Unbekannte, eine von den vielen unbekannten öffentlichen Personen, die unberührbar waren, von denen man sich als frommer Jude fernhielt, die man nicht mal berühren wollte und von denen man auch bloß nicht berührt werden wollte. Der Pharisäer stutzt. Es kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, dass dieser Mann, wenn er wirklich der Messias ist, nicht weiß, was das für eine Frau ist. Und von so einer lässt man sich doch nicht mal anfassen. Jesus lässt das aber alles zu. Und so erfahren wir interessanterweise, Jesus schaut in das Herz von Pharisäer Simon. Er schaut, er kann seine Gedanken lesen. Und er sagt, Simon, ich muss dir was erzählen. Es ist unwahrscheinlich, wie Jesus hier mit einem Gleichnis, was uns doch oft so schwerfällt, wenn wir versuchen wollen zu erklären, um was es bei Gott geht, den Nagel auf den Kopf trifft, sodass Simon sofort begreift. Es ist unwahrscheinlich, diese Fähigkeit von Jesus, die sich alle Therapeuten wünschten, dass sie über Wochen und Monate Analyse oft herausbekommen, wo es im Leben dieses Menschen hakt, um ihn aufzuknacken, damit der Heilungsprozess beginnen kann, wie Jesus das in einer Stunde konnte oder in einer halben Stunde in einem Gespräch mit den Menschen. Das ist eben göttliche Therapie. Das ist Jesus, der die Menschen kannte. Und auch so hier. Jesus bringt die Sache auf den Punkt. Also stellt euch vor, ihr habt euch Geld geliehen. Die Konfirmanden, aber auch unsere Erwachsenen können sich vielleicht nicht alle vorstellen hier, wie viel hier die Rede ist. 50 Silberstücke und 500 Silberstücke. 50 Silberstücke, ein Denar, also ein Tageslohn. Sie müssen sich vorstellen, davon konnte sich eine orientalische Familie, die ganze Familie einen Tag ernähren, gut ernähren, ja? Und davon jetzt 50 Mal so viel. So viel schuldete der eine einem Geldverleiher. Der andere schuldete 500 Mal so viel. 500 Tageslöhne, also über ein Jahr. lange, weit über ein Jahr Tageslohn einem Geldverleiher. Es ist schon eigentlich erstaunlich, erfahren wir hier, dass überhaupt ein Geldverleiher die Sache so lang anstehen lässt. Aber dann noch erstaunlicher, dass er ihnen beiden die Schuld erlässt. Und es ist einfach völlig klar, Simon kann ja denken, wer ist nun dankbarer? Wer ist dem freundlichen Geldverleiher dankbarer? Denn lieben, wer liebt ihn am meisten, sagt Jesus, wer wird ihn am meisten geliebt haben, steht natürlich hier für Dankbarkeit, für überströmende Dankbarkeit. Simon bestätigt, dass der dankbarer sein wird, der so weit mehr verschuldet war. Und ihm wird bestätigt, seine Antwort ist richtig. Aber könnte es nicht sein, dass Simon es hier löst wie eine Rechenaufgabe? Simon hört das Gleichnis und er löst es wie eine Rechenaufgabe. Ist er beteiligt? Hat er begriffen, dass es hier um ein persönliches Verhältnis geht zwischen dem Schöpfer der Welt? Du hast nicht nur Schulden, du bist schuldig. Und er findet einen Weg, dir alles zu erlassen. Egal wie viel. Und das soll zu einer ganz persönlichen Liebesbeziehung führen. Das soll zu einer überströmenden Dankbarkeit führen. Ich meine, gut, wie Simon, der Pharisäer, kennen auch wir als fromme Menschen, auch in unseren Gemeinden, dass wir wissen, wir brauchen Gottes Vergebung. Aber wir rechnen vielleicht und sagen, gut, auch wie die Pharisäer, wir bringen fromme Leistungen, wir leben anständig, wir leben diszipliniert. Okay, wir haben auch unsere geistigen Sünden wie Stolz, Hochmut, Neid, Geiz, aber das merkt ja keiner. Diese öffentliche Frau, ich meine, da kann man natürlich alles sofort sehen. Das ist natürlich klar, furchtbar sowas. Wir können es gut verbergen und verstecken. Und wir bringen unsere Leistungen, auch unsere frommen Leistungen in der Gemeinde. Und wenn uns dann etwas zustößt, dann denken wir doch auch. Aber wieso ich? Habe ich nicht ein Recht darauf, von Gott belohnt zu werden, mit einem guten Leben, mit einer guten Gesundheit? Und wir drücken damit doch nur aus, dass auch wir nicht erkennen, wir verdienen es nicht. Es ist geschenkt. Es ist Geschenk. Diese Frau hat gewusst, dass sie Vergebung nicht verdient. Und sie nimmt dankbar in Anspruch, was sie erkennt, wozu Jesus in die Welt gekommen ist. Jesus ist noch nicht gestorben und auferstanden, aber sie erkennt schon, dass er ja der ist. Sie ist eigentlich die, die eingeladen wird und von Jesus als Gastgeber sich schon verstanden fühlte, als die, die sich von ihm, dem Gott in Menschengestalt, hat einladen lassen zu dem Fest der Freude über das Austilgen von dem, was zwischen uns und Gott stand. Und dann, interessant, Jesus wendet sich zu der Frau, aber spricht zu Simon. Und das fand ich interessant, diese drei Punkte. Sieh diese Frau an, sagt er, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Liebe Gemeinde, dass jemand im Orient nicht den Gast küsst und ihn mit Öl salbt, damit er dann für das gemeinsame Essen gut duftet und gut riecht und mit dem Kuss ausdrückt, das ist einer, der mir nahe steht. Das ist in Ordnung. Soweit ich richtig studiert habe, ist die Sitte so, dass man mindestens die Schüssel zum Wasser hinstellt, damit man sich die staubigen Füße von der Landstraße waschen konnte. Oder man bestellt einen Knecht sogar, der das tut, oder man tut es sogar selbst. Aber mindestens hinstellen, damit der Gast es tun kann. Und dann ein Tuch, womit man die Füße trocknet. Das also mit dem Kuss und dem Öl. Das ist was Besonderes für enge Freunde, die mir nahestehen. Aber das mit dem Wasser ist allgemein üblich. So dass wir also den Pharisäer nicht tadeln müssen, deswegen, dass er den Kuss und das Öl weggelassen hat. Aber er hat auch das Wasser weggelassen. Das Mindeste, womit man einem Gast Ehrerbietung entgegenbringt. Und nun vergleicht Jesus interessanterweise das, was die Frau an ihm tat, genau mit allen diesen drei Gebräuchen für einen Gastgeber. Also, so wie der Simon die Schüssel hätte hinstellen müssen, hat sie das Wasser ihrer Tränen genommen, um Jesus die Füße zu waschen. So wie er ein Tuch hätte dahinlegen müssen, hat sie mit ihren Haaren ihre Tränen getrocknet und Jesu Füße. So wie der Pharisäer, wenn er diese Nähe zu Jesus gehabt hätte, ihm den Kuss gegeben hätte, hat sie seine Füße geküsst. Und so wie der Simon dieses Salben mit Öl hätte vollziehen können, hat sie es getan. Und hat damit Jesus diese Ehrerbietung gegenübergebracht. Und dann sagt Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Ich denke mal, alles zieht sich hier heute Morgen zusammen auf diese Frage. Was verdanken wir Jesus? Was verdankst du und ich ihm? Für was bist du und ich ihm dankbar? Wir haben gestern einen Gast bekommen aus Wiedenest, der uns ein bisschen nahesteht. Und wir haben über den Predigtext noch kurz gesprochen. Ich habe gesagt, eigentlich würde ich heute Morgen gerne eine stille Zeit jetzt kommen lassen. So 2 Minuten, dass jeder nachdenkt für sich. Was verdankst du und ich? Jesus. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass das auch da in Wiedenest oft manchmal im Gottesdienst gemacht wird, aber die peinliche Stille ist dann doch so, dass diese 2 Minuten nach 10 Sekunden um sind und die Predigt geht weiter. Aber gehen Sie doch mal heute Nachmittag in eine paarminütige stille Zeit mit sich und Gott und fragen sich, was verdanke ich Jesus? Und dann, wie zeige ich es ihm? Wie bringe ich das rüber? Wir werden das nicht mehr so tun können wie damals im Orient. Wir werden nicht mehr Jesus selbst diese Ehrerbietung so bringen können als Person. Er ist nicht mehr in Raum und Zeit leiblich unter uns. Darf ich einen Tipp geben? Wie kann ich Jesus zeigen, was ich ihm verdanke, wenn ich das doch gerne zeigen will? Und ich weiß nicht wie. Nun, ein Wort von Dietrich Bonhoeffer. Die Kirche ist der Leib Christi. Die Kirche ist der Leib Christi. Das Haupt ist nun im Himmel. Die Kirche ist der Leib Christi. Und deswegen kann ich doch meinen Dienst in der Gemeinde vielleicht so verstehen, dass ich den anderen Gemeindegliedern und damit Jesus die Füße wasche und nicht den Kopf, dass ich vielleicht den anderen Gemeindegliedern der Gemeinde denen, die mir anvertraut sind? Ja, sie küsse, das heißt, dass ich offen bin für sie. Dass ich ihnen Ehrerbietung und Liebe entgegenbringe. Vielleicht kann ich das Salben so verstehen, dass ich dafür sorge, dass der ganze Leib Jesu Christi gut riecht, gut duftet, dass er bei Gott wohl duftet. Wir haben in der Bibel das Bild vom Geruch des Opfers, das in die Nase Gottes steigt und das er gerne riecht. Das Dankopfer, das wir Gott bringen durch unseren Einsatz. Nicht um das zu verdienen, worauf wir kein Recht haben. Es ist freies Geschenk, es ist Gnade. Aber um dafür zu sorgen, dass dieser Leib Jesu eine gute Gestalt hat und ein Wohlgeruch ist, auch für unsere Umgebung. Ich weiß, dass ich hier mir das zuerst predigen muss. Was verdanke ich Jesus? Zum Schluss ein Geheimnis. Es könnte sein, dass wir deswegen so unglückliche Christen sind, weil wir Jesus nicht genug verdanken. Ich erinnere mich an einen Prediger, der sagte immer auf die Frage, warum er so ein glücklicher Christ ist, weil ich so ein großer Sünder bin. Ich bin so ein glücklicher Christ, weil ich ein so großer Sünder bin. Das heißt, ich weiß, was ich Jesus verdanke. Und deswegen bin ich so glücklich. Er hat mir viel vergeben. Er hat mir auch viel vergeben müssen, aber er hat mir auch viel vergeben. Und deswegen bin ich ihm so dankbar. Wir haben manchmal ein sehr anständiges bürgerliches Leben. Wir rutschen hier und da mal aus, aber wir sündigen nicht. Es ist manchmal vielleicht ein Geheimnis, bitte vorsichtig behandeln, was ich sage, dass es gut ist, man sündigt richtig, damit man auch weiß, was man dann Jesus verdankt, wenn man die unverdiente Vergebung dieser Schuld erfährt. Fragen wir uns mal, was wir Jesus wirklich verdanken und kommen wir zur Erkenntnis, dass wir ihm so viel verdanken und dass wir das auch gar nicht alles aufzählen können. Und dann versuchen wir neu, es ihm zu zeigen. Wir tun das ja auch in unseren Beziehungen zu wenig. Ich bringe meiner Frau ganz bestimmt zu wenig Blumen mit. Ich schenke ihr zu wenig Schmuck. Ich würdige sie zu wenig. Ich schmücke sie zu wenig. Aber wenn wir wirklich lieben, dann wollen wir das auch zeigen. Dann wollen wir das in eine Gestalt bringen. Dann wollen wir das ausdrücken. Lasst euch dadurch Mut machen von dieser Geschichte. Und so wollen wir uns von Jesus richten lassen heute, neu aber auch aufrichten lassen durch die Gewissheit der Vergebung und neu ausrichten lassen, indem wir uns fragen, wie soll der Glaube an ihn, die Hingabe an ihn, Gestalt bekommen. Darüber können wir angeregt durch diese Geschichte nachdenken. Dabei segne uns Gott selbst. Und der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.